Herr Jesus Christus, dafür wollen wir dir ganz herzlich danken, dass du, als du auf diese Welt gekommen bist, nicht nur eine kleine Elite in den Blick genommen hast, dass du auch nicht nur dein auserwähltes Volk Israel in den Blick genommen hast, sondern dass vor dir jeder von uns seinen gleichen Wert, seine gleiche Bedeutung und von dir her auch die gleiche Liebe erfährt. Und für dieses Geschenk deiner Liebe wollen wir dir auch an diesem Nachmittag ganz herzlich danken. Deine Liebe, die uns nicht allein gelassen hat, deine Liebe, die einen Weg gefunden hat, einen ganz einzigartigen, besonderen Weg. Deine Liebe, die dich ans Kreuz gebracht hat, dafür wollen wir dir danken. Und wir danken dir, dass das Evangelium nicht nur in einem kleinen Kreis geblieben ist, sondern das Evangelium weitergekommen ist bis zu uns, dass wir Profiteure des Evangeliums sein dürfen, auch an diesem Tag. Hab Dank dafür. Danke für diese Liebe, die du uns darin schenkst. Wir beten dich darüber an. Jetzt bitten wir dich auch für diesen Nachmittag, dass du unser Hören auf dein Wort segnest. Wir rechnen mit dem Wirken deines Geistes. Amen.
Amen.
Ja, kommen wir zum nächsten Abschnitt, auch wieder so ein wichtiger, zentraler Abschnitt, ähnlich wie Apostelgeschichte 9, die Bekehrung des Paulus vor Damaskus, jetzt in Kapitel 10, wie Gott Petrus gebraucht, um die Tür zu den Heiden aufzuschließen. Und was Gott offenbart im Blick auf diesen neuen Abschnitt in seine Heilsgeschichte, was das eigentlich bedeutet, Gemeinde Jesu, Leib Christi aus allen Nationen, das war ja nicht gleich vom ersten Augenblick an klar, aber hier sind wir an einem ganz wichtigen Punkt, als der Centurio in Caesarea Cornelius als Heide zum Glauben kommt. Wir sind hier an einem ganz wichtigen Punkt in einer Entwicklung, die, so sehe ich das heilsgeschichtlich, von Pfingsten, dem Geburtstag der Gemeinde, bis Apostelgeschichte 15, wo lehrmäßig die letzten Fragen geklärt werden, geht. Aber ich sehe das wie so einen Höhepunkt, wie ein Zenit in diesem Bogen. Es ist ein schwieriger Weg gewesen, den Gott mit seinen Leuten, mit diesen ersten Jüngern, die ja alle noch, und Aposteln, die ja alle noch Juden waren und aus der alten Heilsordnung unter dem Gesetz kamen, wie Gott mit diesen einen Weg geht in göttlicher Geduld, aber in göttlicher Klarheit, dass sie Schritt für Schritt begreifen, was das Neue ist, das jetzt gekommen ist. Da sind wir also an einem heilsgeschichtlich wichtigen Punkt mit dem Hauptmann, dem Centurio Cornelius in Caesarea. Fangen wir mal an zu lesen in Kapitel 10 von Vers 1 an. Ein Mann aber in Caesarea mit Namen Cornelius, ein Hauptmann, von der sogenannten italischen Kohorte, fromm, gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus, der dem Volk viele Almosen gab und alle Zeit zu Gott betete, sah in einer Erscheinung ungefähr um die 9. Stunde des Tages deutlich, wie ein Engel Gottes zu ihm hereinkam. Und zu ihm sagte Cornelius, er aber sah ihn gespannt an und wurde von Furcht erfüllt und sagte, was ist, Herr? Er sprach aber zu ihm, deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgestiegen zum Gedächtnis vor Gott. Und jetzt sende Männer nach Joppe und lass Simon holen, der den Beinamen Petrus hat. Dieser herbergt bei einem Gerber Simon, dessen Haus am Meer ist. Als aber der Engel, der mit ihm redete, weggegangen war, rief er zwei seiner Hausknechte und einen frommen Soldaten von denen, die beständig bei ihm waren. Und als er ihnen alles erzählt hatte, sandte er sie nach Joppe. Diesen knappen Abschnitt wollen wir jetzt kurz anschauen zur Einleitung. Wir dürfen hier nicht zu viel Zeit verlieren, weil die wichtige Sache kommt dann anschließend. Also versuchen wir mal, die wesentlichen Dinge dieser ersten 8 Verse ins Blickfeld zu kriegen. Gott knüpft mit Cornelius an. Die Geschichte spielt jetzt in Caesarea am Meer. Caesarea ist von dem kleinen Hafenort Jaffa aus gesehen eine Strecke weiter nördlich. Ich glaube 50 Kilometer so etwa. Caesarea ist unter römischen Gesichtspunkten ein wichtiger Ort. Da saß der Statthalter, der römische Prokurator. Also wenn man sich das auf so einer Karte des Heiligen Landes anschaut, dann sieht man das so, ich nehme das mal zur Seite, man kann es ja so etwa, man weiß ja, wie das hier mit Israel ist, da ist das damals so gewesen, hier in der Mitte ist Samaria. Samaria geht zur Zeit des Neuen Testament auch bis da ans Meer. Ist also nicht wie jetzt das Westjordanland hier nur in der Mitte, sondern ging damals bis ans Meer. Hier unten, hier ist ja das Tote Meer, ist der Bereich Judäa. Jerusalem hier, Joppe da. Und die Römer, die haben in dieser Zeit über die Provinz Samaria und Judäa geherrscht. Ursprünglich gehört das ganze Gebiet Herodes dem Großen, den kennen wir ja noch bis zur Geburt Jesu. Aber unter seinen Söhnen, der Sohn Archelaus, der hier unten Samaria und Judäa beherrscht hatte, da gab es so viel Unruhe, der hatte so ein bisschen den Charakter seines Vaters, dass die Römer sagten, Samaria und Judäa, das Kernland sozusagen, das kommt wieder unter direkte römische Herrschaft, wird nicht einem jüdischen Vasallenkönig unterstellt, sondern wird von einem römischen Prokurator, Statthalter regiert. Und der Statthalter, der saß in Caesarea am Meer. Wer da mal ist und sich das anschaut, der kann heute noch sehen, das war luxuriös. Die Anlagen dort, eine Pferderennbahn, einen tollen Swimmingpool auf Fels ins Meer gebaut. Man kann die Ausgrabungen noch sehen. Das ist schon beachtlich. Amphitheater. Also alles aufs Feinste. Und wenn jüdische große Feste waren, dann ist der Prokurator, der Statthalter nach Jerusalem. Da wurden dann noch einige Truppen mehr zusammengezogen in Jerusalem, in der Burg Antonia. Und dann guckte man, dass da auf dem Tempelplatz nichts anbrennt. Aber ansonsten in Judäa war es im Winter kalt und im Sommer nichts los. Also ist man doch lieber ans Meer und hat es da schön gehabt und hat Caesarea genossen. Kein Wunder, dass ausgerechnet in Caesarea ein römischer Hauptmann ist. Ich habe irgendwo nachgelesen, also es könnte von der Truppengröße einer Kohorte da auch noch bis zum Major gegangen sein, aber mit militärischen Rängen kenne ich mich jetzt nicht aus. Also bleiben wir mal bei Hauptmann, was immer das ist. Dort sind die Truppen der Römer in Caesarea. Von dort aus gehen die notfalls überall hin zur Verstärkung, wo es Unruhen gibt und sorgen für Ruhe und Ordnung. Cornelius ist dort stationiert, in Caesarea am Meer. Jetzt ist er aber nicht nur ein römischer Hauptmann, ein Soldat, ein Militärmann, sondern er ist ein Mensch, von dem Gottes Wort sagt, dass er fromm, gottesfürchtig war, sein Haus auch, und dass er fürsorglich war, dass er dem Bedürftigen gab von seinem Einkommen. Das hat ja nun nicht jeder Römer getan in Israel. Sehr viele Römer haben sich in den Provinzen bereichert, sie ausgebeutet, ausgesogen. Und das meiste, was sie als Besatzungstruppen konnten, rausgeholt. Er ist da anderes Kaliber. Er kümmert sich um die bedürftigen Leute dort. Aber vor allem, ihn hat offensichtlich der Glaube Israels fasziniert. Wir lesen das immer wieder bei Lukas in der Apostelgeschichte, dass es hier oder dort an verschiedenen Stellen, wo es Synagogen gab, dass es da auch sogenannte Gottesfürchtige gab. Diese Gottesfürchtigen, das waren Heiden, die sich zwar noch nicht hatten entschließen können oder noch nicht zugelassen worden waren, Proselyten zu werden. Werde ich gleich nochmal erklären. Aber die fasziniert waren davon, dass Israel seit Jahrhunderten mit ganzer Hingabe an einen Gott, den Schöpfer Himmels und der Erden, glaubte. Die Heiden, auch die Römer, mit ihrer hochstehenden Kultur, die Kulturmacht damals im Römischen Reich, die hatten alle möglichen Götter. Es gab ein wildes Durcheinander, zum Teil die römischen Götter, die man traditionell hatte, Jupiter und wen auch sonst, die musste man irgendwie koordinieren mit den griechischen Göttern auf dem Olymp. Ne? Denn man hatte einerseits das ehemalige griechische Weltreich, das hatten jetzt die Römer und erweitert rund ums Mittelmeer. Die griechische Kultur und zum Teil Religiosität war immer noch bestimmend, aber die politische Struktur, die Organisation, die Weltmacht hatte Rom. Da hatte man ein schönes Durcheinander von allen möglichen heidnischen Göttern. In dieser Zeit, wo die griechisch-römische Kultur so ihren Zenit schon überschritten hatte und es langsam bergab ging, da gab es natürlich auch damals schon Leute, die sagten, also unsere Religion mit diesen vielen Göttern, zum Teil unseren traditionellen Göttern, zum Teil Götter verschiedener Kulturen und Völker, die wir besiegt haben, das mischt sich alles. Eine Vielgötterreligion. Und am oben drüber noch der Kaiser, der um das Reich zu einen göttliche Verehrung verlangt hat, seit Augustus. Also je nach Kaiser, was für ein Typ Mensch das war, war das natürlich schon eine Zumutung, auch für einen Menschen der Antike, den entsprechenden Kaiser als Gott verehren zu müssen und ihm zu räuchern und so. Aber so war es. Und da sind die Juden. Die haben sich gegenüber dieser Vielgötterei standhaft widersetzt. Die Römer wussten im Jahr 164 vor Christus, als unter den damaligen Nachfolgestaaten von Alexander dem Großen, die Syrer, die Seleukiden, den Juden ihre griechisch-hellenistische Religion aufdrücken wollten, Götterstatuen im Tempel erstellt haben, da haben die sich widersetzt und haben lieber ihr Leben verloren, als dass sie da dieser Vielgötterei nachkommen. Sie haben den Glauben an einen Gott festgehalten. Und die Römer haben das selber auch mitgekriegt. Die haben es dann 60 vor Christus, als Pompeius Israel erobert, den Nahen Osten erobert, auch versucht mit Götterstatuen im Tempel. Und die Juden, die haben gesagt, lieber sterben wir, als dass wir uns das bieten lassen. Und es hat schon einen hohen Respekt bei vielen hervorgerufen, dass hier ein kleines Volk war, das sich jahrhundertelang gewehrt hat, sich diesem Vielgötterglauben zu beugen. Ein Gott, der nicht so Affären hat wie der Zeus. Nicht? Zeus hat ja immer wieder sich mit irgendwelchen Damen eingelassen und dann hat er sozusagen mit dem Nudelholz von Hera seine Ehegattin bekommen und so. Wenn man sich solche unethischen Götter da vorstellt, was die da so alles anstellen, im Grunde schlimmer als das, was auf der Erde passiert oder das, was im schlimmeren Fall bei den Menschen passieren, das machen die Götter nach oder vor. Und da ist ein Gott, der heilig ist, der gerecht ist, der allmächtig ist, der alles geschaffen hat. Naja, da gab es Leute, die also beeindruckt waren von diesem Ein-Gott-Glauben, dem Monotheismus Israels. Und die sich auch unterweisen ließen von dem her, was Israel dachte. Also da hat man durchaus hier schon gesehen, und das kommt in diesem Namen im Grunde, er war fromm und gottesfürchtig, zum Ausdruck, da ist irgendwas von dem umgesetzt worden, was im 5. Buch Mose steht in den ersten Kapiteln, wenn die Heiden euer Gesetz kennenlernen, da werden sie sagen, welch ein weises Gesetz, wie es kein anderes Volk unter dem Himmel hat. Auf der anderen Seite ist er offenbar noch nicht Proselyt. Um Proselyt zu werden, hätte er sich beschneiden lassen müssen und dann auf das Gesetz verpflichten und dann wäre er Teil dieser ehemalige Heide, Cornelius, Teil der Synagogengemeinde geworden. Aber erstens hätte das bedeutet, dass er sich allen Riten des Judentums hätte unterwerfen müssen. Und das war ja damals dann nicht nur das Gesetz der Bibel, sondern dann auch schon all das, was die Pharisäer so als mündliche Tora, als Gesetz, als Zaun um das biblische Gesetz gebaut haben. Und das hat sich natürlich mancher gottesfürchtige Heide überlegt. Auf der anderen Seite wollten eigentlich die Synagogen auch gar nicht so gerne, dass sich da die Heiden ihnen anschließen. Wir sind das auserwählte Volk. Also das muss man sich nochmal einen Augenblick vergegenwärtigen, damit man dann den Punkt Heidenmission versteht. Ich habe das mal ganz stark empfunden, damals vor ganz vielen Jahren, Mitte 70er Jahre, als ich an meiner Doktorarbeit war, über jüdische Schriftgelehrte ging die Doktorarbeit. Und da habe ich sehr viel über rabbinische Regeln und Geschichte gelesen und was da in Qumran gedacht wurde und so weiter. Und da fiel mir dann mal eine Auslegung von Rabbinern ins Auge. Da wurde ein Vers aus dem Hohen Lied ausgelegt. Ich bin mein, also im Blick auf den Geliebten und die Geliebte, ich bin mein und wie heißt das? Ich bin sein und er ist mein, ja, der unter Rosen weidet oder so. Und dann wurde das genommen, das bezieht sich auf Israel und seinen Gott. Sozusagen Israel, die Geliebte Gottes und sein Gott. Er ist unser Gott und wir sind sein Volk und die anderen haben daran keinen Anteil. Und dann fing die Erörterung an. Aber was machen wir, wenn ein Heide sich doch uns anschließen will? Und er kommt und sagt, ihr Israel, ihr habt so einen Gott, den möchten wir auch verehren, dem möchten wir auch gehören. Und dann stand dort, dann schickt ihn weg und sagt, nein, unser Gott ist für uns, nicht für euch. Und wenn er dann wiederkommt, dann legt ihm all die 612 Gebote und Verbote vor, die es so gibt. Und sagt, das musst du alles halten, wenn du dich uns anschließt. Das kannst du aber gar nicht halten. Geh weg, versuch's erst gar nicht. Und wenn er dann wiederkommt und sagt, aber ich möchte mich der Synagoge anschließen, dann zeigt ihm das Messer und sagt, Freund, wenn du dazukommen willst, du wirst beschnitten. Jetzt stellt ihr euch mal so eine Evangelisation vor. Die Leute wollen zu uns, zur Evangelisation und wir sagen, nee, das ist für uns, das ist nicht für euch, geht, tschüss. Und dann kommen sie und dann sagen wir hier, das sind alle unsere christlichen Vorschriften, Traditionen und Regeln, die könnt ihr gar nicht halten, geht wieder. Und wenn sie dann kommen, dann kommen wir mit dem Messer und sagen, du wirst beschnitten. Also ich glaube, spätestens dann merken Leute, sie sind da nicht so ganz willkommen. So war das bei den Juden. Es gab zwar auch solche, aber das waren Einzelströmungen, die, wie es mal im Neuen Testament steht, Meer und Land durchzogen, um einen Proselyten zu finden. Aber beim Lesen der rabbinischen Quellen ist mir aufgefallen, das waren die wenigeren. Die meisten, die haben gesagt, hier, auf euch können wir verzichten. Sie können ja heute mal, wenn Sie nach Jerusalem kommen, durch Meer Shearim gehen. Und Israel ist wirklich, ich liebe Israel, aber Israel ist ein Volk, das hat in so vielen Völkern Diskriminierung erfahren. Aber gehen Sie mal als Heide durch Meer Shearim. Die gucken so weg, wenn Sie da kommen. Die wechseln die Straßenseite, um nicht an Ihnen vorbeigehen zu müssen und so. Die richtig Orthodoxen. Da wundert man sich gelegentlich. Aber das ist dann nicht mehr immer lebendiger alttestamentlicher Glaube. Das ist dann zum Teil schon, während das Alte Testament doch auch Gott deutlich macht, als den Gott, der Schöpfer der Welt ist. Zumindest für die Endzeit sagt, dass dann die Heiden auch zum Zion kommen werden. Aber man hat da im rabbinischen Judentum einfach nur gesagt, die sind unrein, wir sind rein. Die sind nicht Gottes Volk, wir sind Gottes Volk. Und da war ja was Wahres dran. Aber dass es dass nur einen Gott gibt und die Botschaft von ihm universal ist, das hatte man natürlich nicht mehr im Blickfeld. Also kurz, es gab von daher, wegen der Faszination dieses Monotheismus Israels, Gottesfürchtige auch unter den Heiden, aber viele von denen haben aus genannten Gründen den Schritt, Proselyten zu werden, nicht vollzogen. Gut, so einen haben wir jetzt hier. Und dann spricht Gott ihn an. Wieder so eine Vision, so eine Erscheinung. In diesem Fall wohl weniger subjektiv, dass eine Vision sozusagen im Kopf entsteht, wenn ich das richtig lese, hier ab Vers 3. Eine Erscheinung in dem Sinne, dass eine himmlische Gestalt, ein Engel, ihm erscheint. Sozusagen ein Hineinbrechen aus der himmlischen Welt, ein Engel tritt zu ihm herein und den sieht er. Kann genauso gut sein, dass man dazu die Augen geöffnet kriegen muss von Gott, um so eine jenseitige Gestalt sehen zu können, wie auch immer. Jedenfalls auf seine Gebete hin zu Gott kommt diese Antwort, diese überraschende Antwort. Er fürchtet sich zuerst. Was ist, Herr? Fragt er. Und ihm wird gesagt, er soll Männer nach Joppe senden und Simon holen lassen aus dem Haus Simons des Gerbers. Und so, der wird dir sagen, sozusagen, was du tun sollst. So bereitet Gott schon mal auf der Seite von Cornelius die Sache vor. Jetzt gehen wir zum zweiten Abschnitt. Gott, der macht es genauso gründlich wie damals mit Saulus und Hananias, wo er beide Seiten vorbereitet. Ich hatte ja gesagt, Gott hat Mittel und Wege. Er kann, wenn er etwas klar machen will, besonders an so Punkten, wo Menschen nicht selber drauf kommen, er kann das schon unausweichlich klar machen, was er will. Das ist hier auch so. Auf der anderen Seite, 50 Kilometer südlich, in Joppe an der Küste, bereitet Gott den Petrus vor. Und zwar genau zur richtigen Zeit. Lesen wir mal von Vers 9 an. Am folgenden Tag aber, während jene reisten und sich der Stadt näherten, stieg Petrus um die sechste Stunde auf das Dach, um zu beten. Übrigens nur kurz mit diesen Stunden. Klar, erste Stunde, 6 Uhr morgens, dritte Stunde, 9 Uhr, sechste Stunde, mittags um 12, neunte Stunde, das war die Stunde, wo der Cornelius den Engel sah, nachmittags um 3. Nicht hier 6 Stunden, also mittags um 12. Um die Mittagszeit, Juden, ähnlich wie Daniel, der hat dreimal am Tag gebetet, so ähnlich sieht man das hier bei Petrus. Also mittags um 12 steigt Petrus aufs Dach, um zu beten. Er wurde aber hungrig und verlangte zu essen. Während sie ihm aber das Essen zubereiteten, kam eine Vision über ihn. Und er sah den Himmel geöffnet und ein Gefäß gleich einem großen leinenen Tuch herabkommen, an vier Zipfeln auf die Erde herniedergelassen. Darin waren allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde und Vögel des Himmels. Und eine Stimme erging an ihn: Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach: Keineswegs, Herr, denn niemals habe ich irgendetwas Gemeines oder Unreines gegessen. Und wieder erging eine Stimme zum zweiten Mal an ihn: Was Gott gereinigt hat, mache du nicht gemein. Dies aber geschah dreimal. Und das Gefäß wurde sogleich hinaufgenommen in den Himmel. Als aber Petrus bei sich selbst in Verlegenheit war, was wohl diese Erscheinung bedeuten möchte, die er gesehen hatte, siehe, da standen die Männer, die von Cornelius gesandt waren und Simons Haus erfragt hatten, vor dem Tor. Und als sie gerufen hatten, fragten sie, ob Simon mit dem Beinamen Petrus dort herberge. Während aber Petrus über die Erscheinung nachsann, sprach der Geist zu ihm: Siehe, drei Männer suchen dich. Steh auf, geh hinab und zieh mit ihnen, ohne irgendwie zu zweifeln, weil ich sie gesandt habe. Petrus aber ging zu den Männern hinab und sprach: Siehe, ich bin's, den ihr sucht. Was ist die Ursache, weswegen er kommt? Sie aber sprachen: Cornelius, ein Hauptmann, ein gerechter und gottesfürchtiger Mann, der ein gutes Zeugnis hat von der ganzen Nation der Juden, ist von einem heiligen Engel göttlich gewiesen worden, dich in sein Haus holen zu lassen und Worte von dir zu hören. Als er sie nun hereingerufen hatte, beherbergte er sie. Am folgenden Tag aber machte er sich auf und zog mit ihnen hinfort. Und einige der Brüder von Joppe gingen mit ihm. Und am folgenden Tag kamen sie nach Caesarea. Cornelius aber, der seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen hatte, erwartete sie. Gott wirkt an Petrus. Das ist jetzt dieser Abschnitt von Vers 9 an. Was Gott hier tut mit dieser Vision, mit diesem Durchblick, dass da ein Tuch sozusagen voller Tiere vom Himmel herabgelassen wird, mit der Aufforderung: Nimm, schlachte, iss. Und jedes Mal guckt Petrus in dieses Tuch rein und es graust ihn, was er da sieht. Alles unreine Tiere. Es ekelt ihn. Nein, auf keinen Fall, antwortet er. Ich habe noch nie so etwas Profanes. Das ist eigentlich genau das Wort. Etwas nicht Koscheres, etwas Unreines gegessen. Also sozusagen: Gott, das kannst du mir nicht zumuten. Und die Stimme kommt wieder: Guck rein, nimm es. Vielleicht hat er gedacht beim zweiten Mal: Naja, Gott hat jetzt das Menü ausgetauscht, nachdem ich so standhaft war. Jetzt finden sich da lauter Lammlenden und sowas drin. Oder vielleicht Fische, so wie bei dem Frühstück da am See Genezareth, nicht als der Auferstandene ihnen das Frühstück bereitet. Und auch zum dritten Mal guckt er rein und es ist immer noch nicht besser. Lauter Zeug, was man nicht essen darf als Jude. Alles unkoscher. Und das ist ja für ihn nicht witzig gewesen, wie wenn unser israelischer Reiseführer sagt: Schinken ist nicht koscher. Aber gut. Also, im Grunde genommen sind wir hier an einem Punkt. An einem Punkt, da muss man jetzt heilsgeschichtlich denken, sonst versteht man das nicht. Denn ansonsten kommt man doch eigentlich nur darauf: Gott, je nachdem, verführt einen Menschen zur Sünde. Gott sagt in seinem Wort: Ihr sollt bestimmte Dinge nicht essen. Er hält ihm sozusagen diese Dinge vor Augen, stellt ihn auf die Probe. Petrus bleibt standhaft und sagt: Nein, nein, das esse ich nicht. Und zwar nicht, weil es mir nicht schmeckt oder so, sondern das esse ich nicht, weil es nicht koscher ist, weil es unrein ist. Es steht ja noch nicht mal hier all das, was die heutige koschere Küche verlangt, nicht wahr? Wo in Israel ein Riesenaufwand zwischen Milchigem und Fleischigem gemacht wird, was alles Entwicklungen sind, also überbordende Entwicklungen aus dem schlichten Vers im Alten Testament, du sollst das Böcklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Und daraus, da muss man am Ende 2 Kühlschränke haben und 2 Sorten Geschirr und darf 6 Stunden, nachdem man etwas mit Käse gegessen hat, kein Fleisch essen, und das nimmt kein Ende und so. Es geht ja nicht um dieses, sondern es geht um die Dinge, die offensichtlich in der Bibel stehen, dass da bestimmte Tiere, Vögel und Viecher unrein sind. Das steht in der Bibel. Also wenn man da mal nachschaut, Augenblick mal, ich habe hier in meinem Buch mir irgendwo da ein Buchzeichen reingelegt, um schneller die Beispiele hier zu finden. Also zum Beispiel der Fettschwanz von Schafen und das eingeweihte Fett von Opfertieren durften nicht gegessen werden. 3. Mose 7, da habe ich also noch volles Verständnis für. Auch der Verzehr von verendeten Tieren war tabu, 3. Mose 11. Aber das Schwein durfte man nicht essen, kein Schweinefleisch, bestimmte Wildtiere nicht, bestimmte Vögel nicht, bestimmte Wasserkrieche und Kerbtiere, also Hummer und so, unrein, 3. Mose 11 und 5. Mose 14. Lauter solche, die ungespaltene Klauen haben und nicht wiederkäuen, Tiere, die auf Tatzen gehen, kriechende, vierfüßige Tiere, geflügelte Tiere mit mehr als 2 Beinen, Wassertiere ohne Flossen und Schuppen. Also, machen wir es mal kurz. Kein Schinken, kein Hasenbraten, kein Straußensteak, keine Froschschenkel, kein Hummer, kein Aal und so viel zur asiatischen Küche. Weder Hund noch Katze. Und offensichtlich liegen eine ganze Menge solcher Tiere in dem Tuch. Was ist los? Petrus ist standhaft. Er sagt, nein, ich tue nicht etwas, was Gott verbietet. Nun kennt jeder Seelsorger uns Sünder. Und jeder Seelsorger hat in der Seelsorge schon mal einen Sünder gehabt, der gesagt hat, ja, ich weiß, dass das, was ich jetzt eigentlich vorhabe und gerne tun würde, in der Bibel zwar verboten ist, aber für mich hat Gott jetzt eine Ausnahme. In meinem Fall, weil ich so gute Motive habe, darf ich das tun. Petrus handelt ja nicht so, sondern Petrus bleibt dabei, beim ersten Mal, beim zweiten Mal, beim dritten Mal. Es steht geschrieben und ich kann das nicht tun. Und jedes Mal hört er Gottes Stimme dagegen. Hier erklärt Gott etwas für rein und das sollst du nicht für unkoscher halten. Und Petrus ist völlig verwirrt. Und als das Tuch zum dritten Mal gen Himmel verschwindet auf Nimmerwiedersehen, wohlgemerkt gen Himmel, es geht zu Gott zurück, die Sache, denkt er nach, was kann das wohl bedeuten? Ich denke, letztlich die Antwort wird Schritt für Schritt deutlich, bis Kapitel 15, wo das dann mal grundsätzlich geklärt ist, wie das mit dem Gesetz geht. Aber Gott beginnt hier die harte Lektion, dem Petrus zu zeigen, was Heilsgeschichte ist. Dass nämlich für eine Zeit, in der Gott für bestimmte Leute etwas verfügt hat, diese Sache gilt und so gilt, wie Gott sie gesagt hat. Und dass Gott da auch keinem Menschen dann gestattet, auch nicht privat gestattet, diese Sache zu verwässern und einfach mal umzuinterpretieren und eben schlicht anders zu machen, als Gott sie gesagt hat. Aber er muss beginnen, zusammen mit seinen lieben Freunden dann auch später in Jerusalem, Apostelgeschichte 15, Apostelkonzil, er muss lernen, dass es so etwas gibt, dass es einen neuen Abschnitt in der Heilsgeschichte gibt, mit neuen Personen, für die Gott neue Regeln aufstellt. Und das ist eine Lektion, die musste erstmal gelernt werden. die lernte man damals auch nicht auf einmal. Diese Speisegebote, die sind Jahrhunderte Israel gegeben gewesen. Und man hat sich seit dem Sinai, dem Gesetz am Sinai, daran gehalten. Es war Israel gegeben und Petrus gehört zu Israel und Petrus will sich daran halten. Und die Sache ist nochmal verstärkt worden. Etwa 20, 30 Jahre vor der Zeit von Jesus gab es zwei berühmte jüdische Schriftgelehrte, Hillel und Schamai. Und bis dahin galten dann noch gewisse Reinheitsvorschriften, die jetzt gar nicht allgemein für alle Israeliten galten, sondern solche, die nur für die Priester galten. Die wurden durch Hillel und Schamai auch noch für alle Israeliten als verbindlich erklärt. Da heißt es, zur Zeit von Hillel und Schamai brach Reinheit in Israel ein. Jetzt wurden die Dinge noch genauer genommen. Die Speisevorschriften wurden gehalten und alles, was ein Priester halten musste, um ins Heiligtum gehen zu dürfen, musste auch noch gehalten werden. Nur nicht mit etwas Unreinem in Kontakt zu kommen. Das war tief drin. Das hat ein jüdischer Mensch von klein auf gelernt. Am dritten Buch Mose hat ein jüdischer Bub lesen gelernt, Hebräisch gelernt. Später, das ist bis heute so, in der Bar Mitzwa-Feier muss er am dritten Buch Mose zeigen, dass er Hebräisch lesen kann. Und dann wird ihm gesagt, so bis 13 Jahre haben deine Eltern für dich Verantwortung wahrgenommen. Jetzt kannst du selber das Gesetz lesen, ab jetzt bist du selber Gott verantwortlich. Also sie haben im Grunde diese Gesetze gelesen und wurden darauf verpflichtet. Was beginnt hier? Es beginnt, dass deutlich wird, ich sage es jetzt mal vom Ergebnis her, dass von Gottes Seite her eine neue Heilsepoche angebrochen ist. Das konnte man am Pfingsten nicht gleich sehen, denn die, die zum Glauben gekommen waren am Pfingsten, waren Juden und Diaspora-Juden rund ums Mittelmeer. Da hat sich diese Problematik noch nicht gestellt, die sich jetzt stellt. Aber jetzt bereitet Gott den Petrus vor, nachdem es schon ein Akt war da in Samaria, da mussten ja extra die Apostel kommen, Petrus und Johannes, damit der Heilige Geist auf sie kam. Aber jetzt, wo der erste Heide, richtige Heide zum Glauben kommt, da versucht Gott ihm deutlich zu machen, so deutlich wie es geht, durch dieses tiefgehende Erlebnis, was, wen ich gereinigt habe, den erachte du nicht unrein. Meine Geschichte gilt jetzt auch Heiden. Es gelten jetzt neue Maßstäbe. Petrus konnte sich sicher nicht vorstellen, was Leib Christi ist, was Gemeinde Jesu bestehen aus geretteten Juden und Heiden ist. Er konnte sich nicht vorstellen, dass für die Gemeinde Jesu im Unterschied zu Israel eben nicht das Gesetz das ist, was Gott gegeben hat, sondern Paulus wird das später mal im Galaterbrief Kapitel 3 und 4 so sagen. Das Gesetz ist zwischen hineingekommen. Vorher war schon dem Abraham offenbart die Glaubensgerechtigkeit geoffenbart worden. Und dann 430 Jahre später kam das Gesetz. Es ist zwischen hineingekommen. Und es gilt, bis dass der Nachkomme, der Spross kommt, bis der Messias kommt. Und dann ist das Gesetz an sein Ziel, an sein Telos, an seinen Zielpunkt gekommen, hat seine Zeit gehabt. Und dann beginnt etwas Neues. Petrus kann das nicht auf einmal begreifen. Er weiß noch nicht, was Leib Christi ist. Er weiß noch nicht, was die Gemeinde aus allen Völkern ist, mit geretteten Juden und geretteten Heiden. Er weiß, wir Juden, wir halten uns von jedem Heiden fern, denn er ist unrein, er verunreinigt uns. Der tut Dinge, die dem Gesetz Israels nicht entsprechen. Und ich halte mich ans Gesetz Israel und habe mit diesen Leuten nichts zu tun. Das weiß er bis zu diesem Zeitpunkt. Und er muss jetzt lernen, zunächst mal sozusagen als Augenöffner anhand dieser koscheren Küchensache, Augenblick mal. Gott will mir da offenbar etwas sagen. Da gibt es jetzt eine Änderung der Regel bei Gott. Und dann als nächstes muss er lernen, Gott nimmt einen heidnischen Menschen an und er nimmt ihn, bevor ich Nein sagen kann, in seine Gemeinde rein. Und am Ende des Kapitels, da wird Petrus sagen, ich kann doch Gott nicht widersprechen. Wenn Gott so einen Heiden annimmt, wie kann ich ihm das Wasser wehren und ihm die Taufe weigern? Also, gucken wir uns das mal an, wie das jetzt klingt, als Petrus dann spricht zu Cornelius und den Leuten im Haus. Ab Vers 25. Als es aber geschah, dass Petrus hereinkam, also in das Haus des Cornelius, ging Cornelius ihm entgegen, fiel ihm zu Füßen und huldigte ihm. Petrus aber richtete ihn auf und sprach, steh auf, ich bin ein Mensch. Und während er sich mit ihm unterhielt, ging er hinein und findet viele versammelt. Und er sprach zu ihm, ihr wisst, wie unerlaubt es für einen jüdischen Mann ist, sich einem Fremdling, also einem Heiden, anzuschließen oder zu ihm zu kommen. Aber Gott hat mir gezeigt, keinen Menschen gemein oder unrein zu nennen. Wir merken, das, was eben an dem koscheren und unkoscheren Futter in diesem Tuch Gott deutlich machte und wo Petrus hinterher noch fragte, was soll das bedeuten? Er lernt, ach, das soll ich jetzt auf diese Menschen anwenden, zu denen ich durch diese Vision gerufen wurde und durch die Leute, die auch aufgrund einer Engelvision zu mir kamen. Gott hat mir gezeigt, keinen Menschen gemein oder unrein zu nennen. Darum kam ich ohne Widerrede, als ich geholt wurde. Ich frage nun, aus welchem Grund habt ihr mich holen lassen? Cornelius sprach, vor 4 Tagen betete ich in meinem Haus bis zu dieser der 9. Stunde. Und siehe, ein Mann stand vor mir in glänzendem Kleid und spricht, Cornelius, dein Gebet ist erhört und deine Almosen ist gedacht worden vor Gott. Sende nun nach Joppe und lass Simon holen mit dem Beinamen Petrus. Dieser beherbergt im Hause Simons, eines Gerbers am Meer. Sofort nun sandte ich zu dir und du hast wohlgetan, dass du gekommen bist. Jetzt sind wir nun alle vor Gott zugegen, um alles zu hören, was von dir aufgetragen ist. Ich lese gleich weiter, nur Klammer auf. Das ist natürlich der Lieblingsvers eines Gastpredigers wie ich. Wenn man fast jeden Sonntag woanders ist zum Predigen, man wünschte sich, das wäre überall sozusagen das Grußwort. Ich sandte zu dir, du hast wohlgetan, zu uns zu kommen. Jetzt sind wir nun alle hier versammelt und wollen zuhören, was Gott dir aufgetragen hat. Das hieße offene Herzen, ne? Klammer zu. Petrus aber tat den Mund auf und sprach, in Wahrheit begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jeder Nation ist, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirkt, ihm angenehm. Ich will hier nur schon kommentieren. Wir merken dieses Begreifen in mehreren Schritten. Erst die Vision, der Widerstand. Dann ist er so weit von Gott aufgebrochen, dass er ins Fragen kommt. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Und dann kommen Menschen, die sagen, Gott hat in unser Haus einen seiner himmlischen Boten gesandt. Der hat gesagt, da in Joppe, 50 Kilometer entfernt, in dem und dem Haus findet ihr einen Simon mit Beinamen Petrus. Zu dem sollt ihr gehen, den sollt ihr rufen. Der hat uns etwas zu sagen. Da beginnt der Petrus zu begreifen, was ich da gesehen habe, bezieht sich auf eine Person. Und jetzt kann er schon sagen, in Wahrheit begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht. Also sich nicht nur uns Juden offenbart, sondern auch Menschen aus anderen Nationen, sondern in jeder Nation, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirkt, ist ihm angenehm. Da müssen wir uns gleich nochmal mit beschäftigen, aber ich lese es erst noch zu Ende. Das Wort, das er den Söhnen Israels gesandt hat, indem er Frieden verkündigte durch Jesus, den Messias, dieser ist der Herr über alle, kennt ihr. Die Sache, die angefangen von Galiläa durch ganz Judäa hin geschehen ist, nach der Taufe des Johannes, wie er predigte, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen all dessen, was er sowohl im Land der Juden als auch in Jerusalem getan hat, denn den haben sie umgebracht, indem sie ihn an ein Holz hängten. Diesen hat Gott am dritten Tag auferweckt und hat ihn sichtbar werden lassen. Nicht dem ganzen Volk, sondern den von Gott zuvor erwählten Zeugen, uns, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er aus den Toten auferstanden war. Und er hat uns befohlen, dem Volk zu predigen und ernstlich zu bezeugen, dass er der von Gott verordnete Richter der Lebenden und der Toten ist. Diesem geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen heiligen Namen. Gucken wir uns mal diese Aussagen von Petrus kurz an. Also, Petrus ist selbst jetzt schon überzeugt. Er weiß zumindest so viel. Ich denke nicht, dass er schon eine Komplettschau hat, wie das mit Gesetz und Evangelium ist. Ja? Das geht alles. Apostelgeschichte 17 ist noch mehr offenbart als zu diesem Zeitpunkt in der fortschreitenden Offenbarung. Aber er begreift schon mal, Gott ist einen Schritt weitergegangen, waren wir Juden vorher Gottes Volk, so wendet sich Gott jetzt auch Menschen aus den Heiden zu. Und dann kommt dieser schwierige Vers, da jetzt weiß ich, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jeder Nation ist, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirkt ihm angenehm. Was heißt das jetzt? Alle Menschen guten Willens sind okay vor Gott. Der Buddhist, der Almosen gibt und so, der ist damit schon okay. Macht Gott sozusagen alle religiösen Bemühungen aller Menschen in allen Religionen einfach zur Voraussetzung dessen, dass ein Mensch akzeptiert ist und zum neuen Volk Gottes gehört? Ich glaube, es sind nicht die Religionen. Er sagt dem Zenturio nicht, hör mal, alleine schon, dass du als ein Römer, als ein Heide anständig lebst, Almosen gibst, sogar begonnen hast, dich für Gott zu interessieren, das ist schon genügend. Lieber Cornelius, toll, dass ich dich getroffen habe, gib mir die Hand. Du bist in Ordnung, ich gehe wieder zurück nach Joppe, sagt er ja nicht. Sondern er begreift nur, dass es Menschen gibt, die sozusagen geöffnet sind von Gott. Und denen muss man das Evangelium sagen. Gott verachtet, also hier wird nicht alle Religionen werden als gut erklärt, sondern Menschen aus allen Völkern. Denen wendet sich Gott zu und denen gibt Gott eine Chance. Doppelpunkt. Und jetzt kommt die Evangeliumsverkündigung. Also auf dieser Grundlage sozusagen, ich muss mich nicht vor euch zurückziehen. Gott sieht dein Herz an, Gott sieht deine Taten an, Gott sieht deine Sehnsucht an. Und ich, Jude, muss jetzt nicht mehr den Abstand von dir, Heide, halten, sondern hier bin ich in deinem Haus, freue mich bei dir zu sein und ich habe dir jetzt von Gott her eine gute Nachricht zu sagen. Nämlich, Gott hat sein Wort gesprochen in Jesus Christus. Und er hat es zuerst uns in Israel gesagt, in Galiläa, in Judäa, in Jerusalem. Und dann wird so knapp das Leben und Wirken Jesu verkündigt, wie Jesus gewirkt hat. Und es läuft alles zu auf Kreuz und Auferstehung. Am Ende haben sie diesen, der das Wort ist, nicht? Also Vers 36, das Wort, das er, Gott, den Söhnen Israel gesandt hat und seinen Frieden verkündigte. Sie lehnen es am Ende ab und schlagen ihn ans Holz. Und dem da gesagt wird, und sie hängten ihn ans Holz, Vers 39 ganz am Ende. Da klingt natürlich für Schriftkenner an, verflucht ist jeder, der am Holze hängt. Ja. Und dann wird deutlich, nein, dass er ans Holz gehängt worden ist von den Menschen. Paulus wird es später mal so sagen. Das heißt nicht, Gott hat ihn verworfen und verflucht, sondern er hat den Fluch, der uns treffen müsste, auf sich genommen. Aber das klingt wohl nur an in der Formulierung, die Petrus hier braucht, indem sie ihn an ein Holz hängen. Und dann, was tut Gott? Er verflucht ihn eben nicht, sondern er auferweckt ihn am dritten Tag. Vers 41. Und er befiehlt, diesen Jesus zu verkündigen. Diesen Jesus, von dem schon die Propheten gesprochen haben, der verheißene Messias ist. und durch den man Vergebung der Sünden empfangen hat. Cornelius und seine Leute hören mit solchen Ohren. Gott hatte ihnen ja vorher gesagt, durch den Engel, lass diesen Simon Petrus kommen aus Jaffa. Der wird dir sagen, was ihr tun sollt. Jetzt haben sie es gehört. An diesen Jesus glauben zur Vergebung der Sünden. Es nicht so tun wie Israel, die ihn abgelehnt und ans Holz gehängt haben. Vergebung kriegt ihr durch seinen Namen. Und da kommt jetzt die Erfahrung, die für Petrus sicherlich alles verändert hat. Und wo irgendwie was deutlich wird, so langsam, schrittchenweise, scheibchenweise, was Leib Christi ist. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen war. Und sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Dann antwortete Petrus, könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, wie auch wir? Und er befahl, dass sie getauft würden im Namen Jesu Christi. Dann baten sie ihn, einige Tage zu bleiben. An diesem Punkt jetzt, nachdem Gott den Cornelius und seine Leute vorbereitet hatte, den Petrus vorbereitet hatte, das Evangelium durch Petrus den Leuten gesagt wurde, da lässt Gott jetzt keinen Raum mehr für lange Diskussionen, dass Petrus nochmal überlegt, ja Augenblick mal, und was ist die Konsequenz? Sollen wir ihn jetzt beschneiden? Sollen wir ihn erstmal wegschicken? Sollen die erstmal Bedenkzeit haben, ich komme im Vierteljahr wieder oder so, ja? Sondern jetzt bindet Gott den Sack zu. Jetzt macht er ganz deutlich, was er will, damit der Petrus gar nicht erst auf falsche Gedanken kommt. Wir merken, wenn Gott etwas offenbaren will, dann kann er das auch. Da wird das Evangelium gesagt, da sind diese Menschen in Offenheit und Bereitschaft zu hören, was dieser Gott ihnen zu sagen hat. Und da kommt der Heilige Geist auf sie. Sie erleben das, was man in der Bibel Geistestaufe nennt. Geistestaufe, was ist das eigentlich? Geistestaufe, würde ich sagen, ist genau das, was Johannes Wiedergeburt nennt. Geistestaufe, das ist das, wenn ein Mensch, so kann man das ja bei Paulus nachlesen, im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, wenn ein Mensch durch den einen Geist in den einen Leib Christi hineingetauft wird. Was steht dahinter? Jesus hat es ja verheißen. Nicht dieses, der Geist fällt auf sie herab. Das ist immer das Bild, er fällt wie Wasser, wie Regen auf sie herab. Das ist eben ein bekanntes Bild, das der Petrus sicher kannte, denn er kannte das Alte Testament. Jesus hatte es schon verheißen. Matthäus 3, Vers 11. Also bei Johannes dem Täufer, ja, Johannes hat es gesagt. Ich taufe mit Wasser, der nach mir kommt, der wird mit Heiligen Geist taufen. Alternative und mit Feuer. Mit Feuer taufen, das ist das Gericht. Er wird die Spreu, seine Tenne fegen und die Spreu verbrennen. Aber Geisttaufe, das ist das Bild des Lebens. Was steht denn dahinter, hinter diesem Bild Geistestaufe? Wer sich's notieren will, kurz folgende Stellen. Kann man zu Hause da mal nachlesen. Jesaja 32, Vers 15. Jesaja 32, Vers 15. Jesaja 44, Vers 3. Hesekiel 39, Vers 29. Es gibt noch ein paar andere Stellen. Was ist in diesen Stellen gesagt? Im Blick auf die messianische Zeit, im Blick auf die messianische Zukunft. Da ist gesagt, in der Zeit des Messias, da wird der Geist Gottes ausgegossen über alle. Und es wird sein, als wenn ein Regen auf die Wüste fällt und dann lebt die Wüste. Und da, wo Wüste war, da grünt es und blüht. Das ist das Bild von Geistestaufe. In der messianischen Endzeit, dass der Geist auf totes Land fällt Und das wird wie ein Garten, wie ein Wald, der blüht und grünt. Nun kann man sich in Israel das gut vorstellen. Ich war jetzt das erste Mal nach so vielen Mal dort sein, zu der Zeit in Israel, wo alles grün ist. Vorher war immer alles braun. Ich war immer später im Jahr wegen unseren Semesterzeiten. Aber es ist in so einem Wüstenland so, wenn es da nicht geregnet hat, dann ist alles tot. Kein Leben. Kein Kraut, kein Halm, nichts. Aber es muss dann nur einmal regnen. Ich bin jetzt durch den Negev gefahren, von Süden her kommend, als wir von Jordanien kamen. Und selbst in der Wüste, in so coolen, wo ein bisschen Wasser war oder wo es mal geregnet hat, ein grüner Flor. Ich war schon fasziniert. Also das konnte man sich in diesem Wüstenland gut vorstellen. Also, Geistestaufe, das ist sozusagen das Bild, wenn ich es mal von dieser messianischen Verheißung her sehe. Das Bild, dass da, wo alles geistlich tot ist, Gott durch seinen Geist Leben schenkt. Geistestaufe ist weniger das Bild sozusagen, dass einer, der bis dahin ein lauer Christ wird, jetzt ein vollmächtiger Christ wird. Da würde die Bibel eher von Geisteserfüllung reden. Aber Geistestaufe ist zunächst mal das Bild, dass der Geist wie ein Regen auf totes, dürres Land kommt und die Wüste lebt. Und im Grunde, einer, der wie Petrus die Bibel kennt, der von Johannes dem Täufer, wo er ja dabei war, diese Botschaft hört, wenn Jesus kommt, dann wird er mit dem Geist taufen. Also Geist wie Wasser ausschütten. Wenn der jetzt dort das Evangelium von Jesus verkündigt und Sündenvergebung im Namen Jesu anbietet und in diesem Augenblick passiert genau das, was Johannes der Täufer, Petrus hat es gehört damals am Jordan, gesagt hat, das, was Hesekiel und Jesaja angekündigt haben, das passiert auf Heiden in diesem Haus, kommt der Geist. Sichtbares Zeichen in diesem Fall, die Gabe in Sprachen zu reden, wie auch wir. Das heißt, es wiederholt sich genau das, dass in einer irdischen Fremdsprache, die die Leute nicht gelernt haben, sie plötzlich die großen Taten Gottes preisen. Also etwas Wunderbares, was Gott tut in diesem Fall. Petrus hört es und es ist für ihn völlig klar, Gott hat hier Menschen, die geistlich tot waren, geistlich lebendig gemacht. Wie wir, sagt er, da schwingt das Pfingstereignis nach. Das Erlebnis des Geburtstags der Gemeinde Pfingsten, wo sie selbst erlebt haben, wie der Geist auf sie kam, wo Jesus doch gesagt hat, ihr sollt in Jerusalem bleiben und warten, bis der Heilige Geist auf euch kommt. Und Pfingsten ist es passiert. Und jetzt passiert mit diesen Heiden das Gleiche. Dass das mit Heiden so passiert, das konnte in der Heilsordnung des alten Bundes und alten Gottesvolkes Israel nicht untergebracht werden. Da passiert etwas Neues, da schafft Gott Fakten, das anerkennt und bemerkt Petrus und er kann nur sagen, ich merke, trotz allem, was bisher gegolten hat, wo Israel Gottes Volk war, ich merke, Gott hat hier offensichtlich auch Menschen aus den Heiden, genau wie uns Juden, die an Jesus glaubten und denen, die am Pfingsttag auf die Evangeliumsverkündigung hin umkehrten und glaubten, er hat sie genauso zu neuen Menschen gemacht durch seinen Geist, wie auch wir. Und jetzt können wir nichts anderes machen, und da sind wir bei der Bekehrungstaufe und der Eingangstür in die Gemeinde. Wir taufen sie genauso, wie wir getauft wurden. Mit anderen Worten, diese Leute sind jetzt auch Teil der Gemeinde Jesu. Meine abschließende Bemerkung. In Kapitel 11, Vers 1 bis 18, ich lese jetzt die Verse nicht, denn im Grunde wird inhaltlich nochmal von Petrus erzählt, was wir gerade schon gehört haben. Petrus muss sich rechtfertigen. Als Petrus nach Jerusalem kam, da ist er wahrscheinlich schon beklommen hin. Und das sind die aus der Beschneidung. Das waren seine lieben Brüder, die sozusagen diese neue Lektion noch nicht gelernt hatten. Und die gucken den Petrus scharf an und sagen, hör mal, bist du noch ganz bei Trost? Heiden zu taufen, als würden die jetzt zum Volk Gottes, zum Volk des Messias gehören. Das kann doch nicht wahr sein. Was machst du denn da? Und dann steht da ab Vers 4, wie Petrus ihnen einfach die Geschichte nochmal nacherzählt. Leute, so war das. Der Cornelius wurde von Gott vorbereitet durch einen Engel. Ich wurde vorbereitet durch eine Vision. Es war so viel klar, ich muss dahin und diesen Leuten, die mich da rufen, die Botschaft von Jesus sagen. Ich sage den Leuten die Botschaft. Und bevor ich irgendetwas tun, richtig oder falsch machen konnte, ich habe nur die Botschaft von Jesus gesagt, tut Gott etwas und macht aus diesen Menschen durch seinen Geist neue Menschen. Diese Heiden sind unsere Geschwister. Wie kann ich ihnen die Taufe verweigern, wenn Gott ihnen das neue Leben schenkt? Das kann doch nicht gehen. Und da sagen alle, ja, du hast recht. Wenn Gott nun ihnen die gleiche Gabe gegeben hat wie auch uns, Vers 17, die wir an den Herrn Jesus, den Messias, geglaubt haben. Wer war ich, dass ich hätte Gott wehren können? Als sie aber dies hörten in Jerusalem, beruhigten sie sich und verherrlichten Gott und sprachen, dann hat Gott also auch den Nationen die Buße gegeben zum Leben. Und da können sich, ich habe es hier in meiner Bibel gemacht, ein dickes Ausrufezeichen an den Rand schreiben, wenn Sie in die Bibel reinschreiben. Da merkt man, Gott hat einen Schritt weitergeführt in der Heilsgeschichte. Es wird jetzt deutlich, Gott sammelt ein Volk aus allen Nationen, aus den Juden und den Heiden. Und das wird er in der Folgezeit ihnen immer mehr deutlich machen. Punkt für Punkt wird das klarer. Und dazu gebraucht er dann nicht mehr in erster Linie den Petrus, sondern in erster Linie den Paulus. Das wird in den nächsten Kapiteln deutlich. Das wird in den Paulusbriefen deutlich, wo klar wird, wie Gott per Inspiration dem Paulus dieses Geheimnis aufschließt. Was das bedeutet, denken Sie an Epheser 3. Dieses Geheimnis, das vorher verborgen war, das jetzt offenbart ist, dass Christus ein neues Gottesvolk schafft, einen neuen Menschen, den Leib Christi, wo er das Haupt ist. Sie sind Glieder aus geretteten Juden, geretteten Heiden. Und dieses Evangelium, dass man nicht durch Gesetzeswerke, sondern aufgrund der Gnade durch die Evangeliumsverkündigung in diesen Leib Christi hineinkommt, das wird dann entfaltet und verkündigt, vornehmlich durch Paulus. Aber hier hat Gott den Petrus gebraucht an dieser Nahtstelle. Ihn, der somit, so verstehe ich das, aufschließen sollte. Erstmal für die Juden, dann für die Samaritaner, jetzt auch für die Heiden. Und dann geht sozusagen das Staffelholz weiter. Gott gibt es dem Paulus in die Hand und sagt so. Und jetzt offenbare ich dir mal im Einzelnen, was das heilsgeschichtlich alles bedeutet. Dieses Neue, was ich jetzt schaffe. Und die Apostel gehen diesen neuen Schritt der Offenbarung Gottes mit und es wird begriffen, was Gemeinde Jesu ist. Es wird begriffen, was Gnade und Gesetz ist, Gesetz und Evangelium. Ja, und damit wären wir bei einem Thema, wo wir jetzt die ganze Woche füllen können. Aber, Frau Schäfer, Sie haben es ja schon gesagt, ein bisschen was steht darüber dann in diesem Buch.
Herr Jesus Christus, hab herzlichen Dank für diesen Tag des Hörens auf dein Wort. Das hat uns gut getan. Wir danken dir dafür. Auch das, was du uns an diesem Nachmittag hinein gesagt hast, danken dir für diesen Türöffner Petrus bei Cornelius. Danken dir, wie du das hingekriegt hast, das Evangelium den Heiden weitersagen zu können. Hab von ganzem Herzen Dank. Wir danken dir, dass wir dein Wort haben. Danken dir für das Gute, was du drin Tag für Tag uns mitteilst. Danken dir auch für Bruder Stadelmann und seinen Dienst. Möchten ihn jetzt ganz besonders dir anvertrauen, dass du ihn bewahrst mit seiner Frau auf den weiteren Weg an diesem Tag. Bitten dich aber nicht nur für ihn, sondern auch für die Arbeit der Freien Theologischen Hochschule in Gießen. Danken dir für allen Segen, der schon ausgegangen ist von diesem Ort. Bitten dich, dass du alles Studieren segnest, die Lehrer, die Studenten. Du weißt, welche Diskussionen, Fragestellungen, Sorgen und Nöte da sind. Du bist auch da, der Herr deines Leibes, deiner Gemeinde. Kümmer du dich um sie. Ich habe ganz herzlichen Dank, dass wir miteinander verbunden sind, in dem einen Geist, in dem einen Herrn und Haupt. Gepriesen seist du. Amen.
Amen.